Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Hier die Literatur, dort die Musik. So ganz klar ist diese Trennung dann doch nicht. Man muss ja nur an Bob Dylan denken, der 2016 den Literaturnobelpreis bekommen hat. Und auch sonst passiert es immer wieder, dass AutorInnen anfangen zu singen und Menschen aus der Musik, die schreiben Bücher. Gleich zwei solcher Bücher von Musikmachenden, die stellt Steffen Greiner jetzt vor. Er ist ja unser regelmäßiger Beobachter in Sachen, wie aktuelle Belletristik Musik verhandelt. Hallo Steffen.
Hallo.
Was genau hast du uns mitgebracht?
Zum einen ein Roman von Kersti Greter, die hat einen neuen Roman, Bravo Bar heißt der. Kennt sie und ihre Zwillingsschwester Sandra ja aus vielen Kontexten, als Riot Girls, als Pionierin von Frauen im Musikjournalismus, als Veranstalterin in der Berliner Indie-Subkultur. Bravo Bar ist ihr erster Roman seit 10 Jahren. Und man muss es eigentlich echt nochmal würdigen, wie ihre Themen immer ausgeweitet haben, was Popliteratur sein kann. Zuckerbabys zum Beispiel von 2004, das hat sich mit Magersucht beschäftigt. Oder An einem Tag für rote Schuhe, das gab ja letztes Jahr so eine Debatte um Benjamin von Stuckrad-Barre und die Frage, wer eigentlich den ersten MeToo-Roman geschrieben hat. Und zu Unrecht, finde ich, ist dieses Buch da übersehen worden. Diesmal ist es einerseits ein historischer Roman um die letzten beiden Jahre vor Corona, aber es geht auch um Brustkrebs, es geht darum, wie sich Feminismus und Straßenrap vertragen und um Sexismus im Musikbusiness.
Die Bravo Bar, das ist, zumindest wir Berliner wissen das, eine Bar in der Torstraße in Berlin-Mitte, ein legendärer Ort, wo sich viele Leute auch immer wieder getroffen haben, auch während Corona. Aber um wen geht es in diesem Roman Bravo Bar?
Im Zentrum stehen drei Charaktere und es ist so episodisch angelegt. Jede Person steht mal im Fokus. Da ist die prekär lebende, aber dann reich erbende Indie-Musikerin Greta. Die ist, ich glaube, da lehnt man sich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, irgendwie sowas wie das Alter Ego von Kersti Greta. Also die hat nachher ein eigenes Label, die organisiert feministische Protestmärsche. Dann haben wir einen weißen, mittelalten Popjournalisten Timo. Der ist nicht ganz uneklig, wie Greta ihn zeichnet, wie er so seine Tage Bücher schreibt. Das ist schon ein bisschen unangenehm, aber er ist auch ein bisschen wie dieser Rabbi Noah in dieser aktuellen Serie Nobody Wants This. Mir kommt es ein bisschen so vor, als würden gerade feministische Takes sowas wie einen nicht toxischen Mann erfinden. Fände ich eigentlich ganz begrüßenswert. Und dann gibt es einen Straßenrap-Superstar, Rachel Engel, bürgerlich Silvana, der bekannt wurde mit abwertenden Raps über andere Frauen. Und die macht eine Chemotherapie, aber will das nicht öffentlich machen, um ihr Image nicht kaputt zu machen. Aber Kersti Greta zeichnet auch ein sehr schönes Bild der Szene in Berlin der Jahre 2018, 2019.
Also ist es tatsächlich ein musikhistorischer Roman?
Ja, also teils, ne? Also ein zentraler Shitstorm über sexistische Preisverleihungen im Musikbetrieb, der findet noch auf Facebook statt. Und klar, ich dachte mir zwischendurch schon bei dem Thema, okay, Frauen, die im Musikbusiness komplett raus sind, das sieht sich jetzt nach so einem Sommer, der mit der Eras Tour von Taylor Swift, mit den Adele-Konzerten in München, mit dem Pratt Summer, der ja von Frauen geprägt war, gut, dass da was passiert ist. Aber dann muss man natürlich sagen, wie sich dann gestern früh wieder rausgestellt hat, dass man schon noch, dass es eigentlich immer noch so Bubble- und Medienphänomene sind, während der Rest der Gesellschaft ja scheinbar dem Autoritarismus freudig entgegenblickt. Und man muss auch sagen, nee, in der Ecke, um die es geht, Rockfestivals in Deutschland, da sieht's weitgehend immer noch so scheiße aus wie damals, was den Anteil von Frauen auf der Bühne angeht. Und da bleibt die Kritik von Bravo Bar absolut notwendig.
Du hast schon gesagt, Kersti Greta, die macht ganz viele Dinge, aber sie ist eben auch Musikerin, hat mit ihrer Band The Doctorella ein neues Album gemacht, ne?
Genau, und ich ahne, dass Mondscheinpsychose Bordsteinrose, das ist im September rausgekommen, durchaus auch ein Soundtrack zu diesem Buch ist. Die Greta sind ja immer ganz referenzsüchtig. Das ist ein Buch auch ganz offensichtlich von Lady Gaga bis Donna Summer. Aber das gilt eben auch für die immer ein bisschen schiefe Do-it-yourself-Musik von Doctorella. Sicher ist, zumindest tauchen Fetzen der Lyrics, die das mutmaßliche Greta, nicht ganz alte Ego Greta im Buch der Rapperin Rachel überlässt, auch auf dem Album auf, nämlich im Song Cliffhanger. Und der ist wiederum eine Hommage an Rihannas Umbrella.
Na, da hören wir doch mal rein.
Die Person, die da an der Klippe hält, überblenden jetzt für einen quicken Werbebanner. Ich bin's immer noch, dein Cliffhanger. Cliffhanger, this is a pure fiction, Fan-Action. Fiction, Sex, Legend, Storyteller. Ich bin's immer noch, immer noch.
Cliffhanger von The Doctorellas. Offenes Sprechen über Krankheit, das ist ein Thema bei Bravo Bar und das prägt ja auch das nächste Buch, das du uns mitgebracht hast, Steffen.
Ich muss gleich mal vorweg sagen, Muskeln aus Plastik von Selma Kai-Matter. Das hat mich nach den ersten paar Seiten auf eine falsche Fährte geführt. Denn während es da noch viel um Playlists geht und zum Beispiel die Rapperin Doja Cat oder dass die Berliner Post-Eurodance-Gruppe Easter zitiert werden, verschwindet die Musik danach ziemlich schnell aus dem Bild. Ich habe mich jetzt trotzdem dafür entschieden, das Buch heute kurz vorzustellen, einfach weil es mich ziemlich beeindruckt hat. Und klar, wir haben ja eben schon genau davon gesprochen, wie so eine Wahrnehmung aus einer Bubble raus, nämlich Taylor Swift entscheidet die US-Wahl und die gesellschaftliche Realität auseinandergehen. Und das hier ist auf jeden Fall ein Buch, mit dem man Trump-AnhängerInnen wirklich jagen gehen könnte. Es geht nämlich nicht nur um Transness, sondern auch um Long-Covid. Und Selma Kai-Matter kriegt es hin, über die Themen mit so viel Zugänglichkeit, Zugewandtheit, Empathie zu schreiben und diese Themen zu verbinden, dass man das auch als nicht von chronisch Krankheit betroffener Cis-Person richtig verschlingt.
Mhm. Und wie klingt das?
Es gibt verschiedene Episoden mit jeweils einem eigenen Sound, aber es liegt auch eine größere Erzählung dahinter. Das Buch kreist um Selma Kai-Matter selbst. Das ist so das Zentrum. Es geht um Identität, Körper, Krankheit, klar, um das Zulassen von Nähe, Freundschaft, Sterben, um Man Cave, Sex, Sommerlage. Es ist alles sehr ja, umarmend, trotzdem kritisch und kratzig. Es gibt prägnante, surreale Szenen, dann ist es wieder ein Memoir, dann ein Essay, dann ein Aufklärungsbuch mit Glossar. Und Susan Sontag fällt mir da vielleicht als Vergleich ein von ihrem Buch Illness as Metaphor. Übernimmt Matter auch viele Gedanken.
Und die Musik, die dann ja doch vorkommt?
Die ist jedenfalls keine Metapher, wie man das vielleicht erwarten könnte. Musik ist hier vor allem das, was man hört, um sich im Gym so richtig in the mood zu fühlen. Das entscheidende Medium ist dann auch nicht das Album, sondern die Playlist. Ice Boy heißt die zum Beispiel zwischen Reha und Physio auf dem Klinikgang oder Santa T mit Miss Ketas Botox Remix, während Matters Ich-Charakter 3x8x15 Kilo am Latzug wuchtet mit seinen verschwindenden Muskeln.
Ja, auch das müssen wir uns anhören. Oder wollen wir uns anhören?
Entra al locale, ho la faccia di chi si è andata male. Nero funerale, mangio questa e non ho più le pare. Non so che cosa c'era nel dilemma, so solo che ci vedo di meno. Tienimi la mano, ti prego. Boccato nel vuoto, andiamo al sodo. Entro più gonfio di Francesca Lodo. Sono trash a modo, ti prego, non postare questa foto. Scritto in testa, l'outfit è giusto. Lei dice, Davi, che hai fatto in faccia? Sembra che hai fatto il Botox. Botox. Botox.
Miss Keta. Wir bleiben in Regionen, in denen es schwer ist, die Geschichte zusammenzufassen. Man braucht viele Worte und viele Worte braucht auch Thomas Meinecke. Er hat ein neues Buch herausgebracht, Odenwald.
Thomas Meinecke wurde ja auch bekannt als Musiker. Da haben wir wieder wie bei Kersti Kreter diese Doppelrolle, ist aber noch mal eine ganze Generation älter. Er ist Teil der Avantgarde-Band Freiwillige Selbstkontrolle FSK, gegründet 1980 im Umfeld von New Wave. Und seit Mitte der 90er Jahre veröffentlicht er Romane, die an sich schon viel von der Musik ziehen. Es sind so Sampling-Romane, postmoderne Schriftwucherungen, in denen es eher um Themenfelder geht, die dann mit Hilfe von ProtagonistInnen erkundet werden, als dass ja, so tiefenpsychologisch feingezeichnete Charaktere durch einen Plot durchgehen.
Wir wollen natürlich wissen, um was es geht, auch wenn das bei Thomas Meinecke ja immer etwas schwierig ist, genau zu sagen, um was es bei ihm geht. Ne?
Das trifft es natürlich einen Nagel auf den Kopf und ehrlich gesagt, es ist fast noch ein bisschen schwerer zu fixieren als sonst schon. Der Odenwald ist natürlich als Titelthema gesetzt, da wiederum die Gegend um Amorbach in Unterfranken. Das ist wiederum der Ferienort von Theodor Adorno in Jugendtagen, entsprechend Adorno. Es geht um Heiligenlegenden, Märchen, Gender, deutsche Auswanderer-Communities in Texas. Es geht um Thomas Meineckes Buch Tomboy. Irgendwie ist auch Karl-May-Saison. Ich habe ja schon vor ein paar Monaten hier an der Stelle auch Ines Marchis Karl-May-Buch vorgestellt. Clemens Meyer hat jetzt im Sommer einen 1000-Seiter zu dem Thema rausgehauen. Und jetzt taucht er auch hier wieder überall auf. Und weil man dann, wenn man Adorno in so Zusammenhängen wie der Tonart nennt, dann ja auch nicht von seiner Jazzkritik und von seinen Kompositionsambitionen schweigen kann. Das Buch ist eben auch in weiten Teilen eine Auseinandersetzung mit der Kunstmusik des 20. Jahrhunderts.
Ja, das wissen ja wirklich viele Leute gar nicht, dass Adorno auch Komponist war, ne?
Genau, und er verstand sich in der Tradition der zweiten Wiener Schule. Das ist diese Szene um Arnold Schönberg. Bei dessen Schüler Alban Berg hat er dann auch selbst Kompositionsunterricht genommen. Und um Adornos Entwürfe geht es auch teilweise. Zum Beispiel um das Singspiel Der Schatz des Indianer Joe von 1933 nach Motiven von Mark Twain. Über das hat er zum Beispiel einen Briefwechsel mit Walter Benjamin geführt, der ausführlich zitiert wird. Oder um seine 6 Studien für Streichquartett von 1920. Aber es geht natürlich auch viel um den Schönberg selbst. Und ein ganz starker Erzählstrang, wenn man das so sagen kann natürlich in dem Zusammenhang, der beschäftigt sich mit Julius Eastman, der heute ja als ikonische Figur gilt, lange vergessen war, ein afroamerikanischer schwuler Komponist, 1990 mit knapp 50 als Obdachloser an seiner Drogensucht verstorben, komplett wahnwitziger Avantgarde, zwiespältiges Verhältnis zu John Cage, Kooperation mit Arthur Russell. Und da geht es dann auch um die Frage, ob man seine Stücktitel bei Facebook posten kann. Die bestehen nämlich meistens aus angeeigneten rassistischen Schimpfworten.
Viele, viele Namen, viele, viele Erzählstränge und jetzt nichts gegen dich, Steffen, aber ich kann jetzt schon nicht mehr folgen. Funktioniert das dann tatsächlich über 440 Seiten?
Das bleibt ehrlich gesagt schwer zu sagen. Also bei Meinecke war ja, das war ja immer schon was, wo man sich einlassen muss auf den Flow. Und das hängt natürlich auch davon ab, ob ich seitenweise gesampelte englische Wissenschaftssprache zu einer mittelalterlichen Transfrau lesen will oder halt auch kann. Ich persönlich genieße das sehr. Mein Hirn tickt da irgendwie relativ synchron. Ich mag es auch, dass hinter jeder Ecke irgendwas Neues kommt. Aber ehrlich, der ganze Referenzrahmen schreit auch nach einer anderen Zeit, ne? Also gerade wenn man das jetzt mit Muskeln aus Plastik vergleicht, da gibt's eine andere Zugewandtheit zum Publikum, da werden sogar Songzeilen in Fußnoten übersetzt. Vor allem habe ich aber eben bei Meinecke auch einen Eindruck, da ist die Basis eben Roland Barthes und Adorno. Und wenn dann Paul Preciado, der Transtheoretiker, kommt, als, ja, der kommt dann als so eine Neuentdeckung da rein. Und bei Selma Kai-Matter sind die alle schon irgendwie Teil der Grunderzählung. Und das finde ich auch toll zu sehen dann, dass da so eine Fackel, wo man lange ja durchaus irgendwie denken konnte, diese Art zu erzählen, die hatte selbst ihre Zeit, die ist eigentlich dated wie die Musik, an der sie sich orientiert, dass das weitergeht, aber dann halt mit einer anderen Bibliothek im Kopf.
Da ist einiges nachzulesen. Vielen Dank, Steffen Greiner, jedenfalls schon mal. Die Bücher, die wir hier besprochen haben, alle im Oktober erschienen. Bravo Bar von Kersti Greter im Ventil Verlag. Muskeln aus Plastik von Selma Kai-Matter bei Hansa Berlin und Thomas Meineckes Odenwald bei Suhrkamp.